Willkommen zum ersten Teil von dem Linux-Kurs. Sind wieder ähnlich viele Leute da wie gestern, würde ich sagen. Hören mich die Leute hinten ganz okay? Gut, dann ein bisschen lauter ist cool, ja, weiter vorkommen ist auch cool. vielleicht eine Frage vorweg. Wer von euch hat denn schon Erfahrung mit Linux gesammelt?
Gestern.
Okay, gestern. Und bei wem geht das über so eine grafische Oberfläche heraus? Wer hat schon mal auf einem Terminal gearbeitet? Mehr oder weniger intensiv? Auch schon eine ganze Menge, gar nicht schlecht. Für die meisten von denen wird das jetzt vermutlich eher gemütlich werden. Anyways. Zuerst noch am Anfang ganz kurz. Ihr habt es vielleicht wieder gesehen, steht FSI Informatik drauf. Wir machen diese ganze Erstsemester-Einführung und den Linux-Kurs, der eben da dazugehört. Und so Fachschaftsinitiative ist halt auch so ein Teil von Dingen, die so eine Fachschaftsinitiative einfach macht. Das gibt es nicht nur in der Informatik, das gibt es auch in allen möglichen anderen Fächern. Da sind ein paar Beispiele hier drauf. Sind hier alles Informatiker? Ist hier ein Nicht-Informatiker anwesend? Was macht ihr?
Information
und Kommunikation. Schön. Genau, was macht man so alles? Das machen auch irgendwie alle von diesen Fachschaftsinitiativen hier. Mehr oder weniger alles. Da haben wir gesagt, springen wir drüber, weil die Zahlen falsch sind. Dann so ein bisschen, wieso machen wir hier einen Linux-Kurs? Und es hängt ein bisschen damit zusammen, wie sieht sich diese Erlanger Informatik eigentlich? Das hier ist vielleicht ein nicht perfektes Bild von was einem Theoretiker darstellen soll. Und auch wenn wir in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen Zuwachs in Sachen Theorie gehabt haben hier und tatsächlich sinnvolle Veranstaltungen so haben und auch viele Leute hingehen, ist das nicht so unbedingt das, was wir in der Erlangen machen. Man kann natürlich in der Informatik auch sehr viel Modelle bauen, Konzepte entwerfen, Diagramme malen und dann Teams leiten, die für einen programmieren oder so. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, das ist vielleicht auch nicht ganz das, was wir hier in Erlangen schwerpunktmäßig machen, sondern was es eigentlich eher trifft, ist das untere Bild. Wir basteln ganz gerne, wir nehmen Sachen auseinander, schauen, dass wir es wieder zusammengebaut bekommen, vielleicht gleich, vielleicht ein bisschen anders, verstehen dann, wie es funktioniert. Und aus dem Grund sind wir natürlich mit diesem Linux unter der ganzen Umgebung, der mit dran hängt, natürlich sehr positiv gegenüber eingestellt, weil wir eben alles zur Verfügung haben. Wir können das uns anschauen, wir können das auseinandernehmen, zusammenbauen, Teile selber schreiben, wenn wir Lust dazu haben und ersetzen. Eine ganze Menge von dem, was wir jetzt hier softwaremäßig für diesen Vortrag sehen, haben ein paar Mitstudenten von mir geschrieben, weil sie auch mal wissen wollten, wie das eigentlich funktioniert und dann mal ausprobiert haben, was passiert, wenn man das selber machen muss. Und kommen echt tolle Ergebnisse zum Teil bei raus. Und ja, aber man kann es natürlich auch verwenden erstmal. Und dann die Neugier aufbauen, wie das eigentlich funktioniert und vielleicht tiefer einsteigen. Da steht jetzt Linux-Kurs. Linux allein ist relativ uninteressant. Linux ist einfach nur ein Betriebssystemkern, der macht nicht viele Sachen. So ein Betriebssystemkern hat ein paar Hauptaufgaben, das ist so ein bisschen Netzwerkkommunikation und Ressourcen verwalten. Also irgendwie dieses Display gehört jetzt momentan meinem PDF-Betrachter und der darf da drauf ausgeben. Und dann gibt es hier irgendwie diesen Presenter und der Input, also wenn ich da drücke, das geht auch irgendwie an den PDF-Betrachter. Und wer jetzt welche Ressourcen bekommt, das macht dieses Linux da ein bisschen. Das bekommt man auch noch sehr im Detail irgendwie in Systemprogrammierung, so was ein Betriebssystem ist. Jedenfalls allein macht das nicht so viel Spaß und deswegen kommen da eine ganze Menge Programme drauf. Man sieht das hier irgendwie, das hier ist der Linux-Kern. Und dann haben wir hier oben drüber so Sachen wie eine grafische Oberfläche, also dass irgendwie Bilder angezeigt werden. Das ist irgendwie ein GNU, das ist so die Grundlage unter allem, so ein bisschen, auch ganz viel von dem, was wir nachher sehen werden, ist halt GNU-Software. Und das gehört eigentlich dann oben wieder alles zu diesem grafischen Stapel, was hier auf den Folien drauf ist. Das ist halt irgendwie ein Browser am Ende, aber halt der Browser ist auch nicht direkt hier auf der Oberfläche geschrieben, sondern da gibt es Hilfsmittel, die irgendwie Anzeigen von so Bedienelementen und so vereinfachen zum Beispiel. Und da ist eben ein ganzer Stapel und Linux ist nur der kleine Teil da unten. Und das, was wir uns heute eigentlich anschauen, ist irgendwie dieser Teil. Nur damit ihr wisst, wo wir stehen. Weil natürlich nicht jeder sich so, ich möchte jetzt ein Linux installieren und dann fange ich an, installieren Linux. Und dann suche ich mir hier Komponenten zusammen und da und die lade ich von irgendwo her und dann versuche ich, das irgendwie zum Laufen zu bringen. Das ist ein bisschen umständlich und das macht keinen Spaß. Deswegen gibt es das in fertig. Das nennt sich dann eine Linux-Distribution. Und da ist eben dann alles dabei, was man braucht zum Verwenden. Im ZIP werden wir Debian sehen. Die anderen sind Beispiele. Diese Liste kann man meilenweit fortsetzen. Es gibt hunderte davon. Ja, tatsächlich hunderte. Die ZIP-Pools im ersten und zweiten Stock, auch im Erdgeschoss. Habt ihr bei der Campusführung gesehen, hoffentlich. Gibt es relativ gut motorisierte Arbeitsrechner. Das Einzige, was sie zum größten Teil nicht so toll können, ist irgendwie 3D-Beschleunigung. Aber das braucht man auch irgendwie im Informatikstudium eher selten. Und wenn man es braucht, dann gibt es da Rechner für. Und Sunrays, das sind Thin Clients. Die stehen da auch rum. Das sind so kleine silberne Boxen mehrheitlich. Oder halt im Print alles, was so kleine Boxen sind, die so neben dem Bildschirm stehen, das sind Sunrays. Und wenn ihr an sowas arbeitet, dann solltet ihr euch halt tatsächlich bewusst sein, ihr arbeitet nicht auf dieser kleinen Box, die da nebendran steht und da ist nicht der Rechner drauf, der für euch rechnet, sondern wo ihr arbeitet, ist eigentlich im Erdgeschoss in dem Serverraum und ihr seid nicht der Einzige, der auf dem Rechner arbeitet. Also vielleicht nicht irgendwie Passwort cracken auf allen Cores auf so einem Sunray probieren oder so. Oder ja, weil dann können halt alle anderen auch nicht mehr arbeiten. Man kann drucken. In beiden ZIPs gibt es zwei Drucker, soweit die Theorie. Gestern haben wir im ZIP 1 im Erdgeschoss keinen funktionierenden Drucker gesehen, eine Zeit lang. Ich weiß nicht, funktioniert da wieder einer mittlerweile? Im ZIP 1 einen Drucker, haben wir wieder einen? Sehr gut, dann gibt's wieder einen Drucker im ZIP 1. Im ZIP 2 gibt es vermutlich momentan beide funktionieren. Einer von den Druckern im zweiten Stock ist tatsächlich ein Farbdrucker. Zum Farbwerk drucken und der kann noch scannen und so Zeug. Scannen, kopieren, drucken. Ich glaube, kopieren nicht, weil es Abrechnung schwierig ist. Aber ihr geht. Ja. Das habt ihr vermutlich am Montag gehört, als der Hase euch irgendwie ZIPs vorgestellt hat. Essen und Trinken ist verboten. Da werden auch Leute ziemlich böse oder so. Was geht, ist mittlerweile Wasser trinken. Solange bis irgendjemand aus Versehen seine Wasserflasche mal über so einen Rechner schüttet oder so, dann ist es garantiert wieder verboten. Also Wasser trinken könnt ihr machen. Seid ein bisschen vorsichtig. Es sind irgendwie ganz viele Rechner drin. Die gehen kaputt, wenn sie nass werden. Und dann bleibt das hoffentlich auch, dass man irgendwas trinken kann, was echt eine gute Sache ist. Kurzer Teil zu grafische Verwendung von den ZIP-Pools. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesehen, dieses Linux und dann sind da ganz viele Elemente drauf, da so ein ganzer Stapel von Programmen, die Sachen machen. Ein wichtiger Teil ist der Window Manager. Das ist letzten Endes, wenn ihr euch im ZIP einloggt, dann kommt da so ein Desktop, da sind vielleicht so Icons drauf. Da werden Fenster irgendwie, die kann man vielleicht hin und her schieben und so Sachen machen. Und das ist so ein bisschen, das kümmert sich der Window Manager drum. Standardmäßig haben wir da ein XFCE. Also wenn ihr nichts Spezielles einstellt, bekommt ihr das. Das ist ja relativ übersichtlich, funktioniert auch ganz gut im ZIP. Man bekommt halt irgendwie so ein Anwendungsmenü, wie man es irgendwie von alten Windows kennt. Ja, es ist alles drauf, was man braucht. Iceweasel heißt der Browser. Das ist letzten Endes nur ein anderer Name für einen Firefox. Ich habe einen Dateimanager. Ja. Was auch immer. Bekommt man hin. Da steht intuitive Bedienung. Intuitiv ist natürlich irgendwie, ja, ist es schon. Es ist alles Englisch, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Man kann es vermutlich auch umstellen. In diesem Kurs geht es nicht um diese grafische Oberfläche, weil, ja, da braucht man, glaube ich, nicht irgendwie 4 Stunden drüber was erzählen. Das geht mir ein bisschen mal sich mal einloggen und bis ihr heute Nachmittag irgendwie die ganzen Aufgaben durch habt, habt ihr da genug damit zu tun gehabt am Rande, dass ihr das auch alle nebenbei gelernt habt, was es da vielleicht noch an Kanten gibt. Falls es irgendwelche Probleme gibt, da steht, wie man sie löst. Ja, ist eigentlich ganz einfach. Muss mal die Adresse anschauen. Was im ZIP immer eine gute Idee ist, wenn ihr mal weggeht, mal aus dem ZIP raus, ihr werdet angerufen, ihr geht aus dem ZIP raus zum Telefonieren oder irgendwie sonst was und wollt jetzt irgendwie eure Arbeit nicht irgendwie beenden oder unterbrechen und euch ausloggen und alle Programme schließen. Es ist trotzdem eine gute Sache, seinen Bildschirm zu sperren, weil sonst kommt der Nachbar und macht böse Dinge oder so mit eurem Account. Da gibt es vielleicht hier oben diesen X-Log-Button. Der Max hat mir gestern gesagt, den gibt es vielleicht nicht mehr. Dann findet man da drunter, das ist vielleicht was, was man auf jeden Fall ausprobieren will, heute Mittag, Nachmittag, dass man das findet. Das sperrt einfach den Bildschirm und mit einer Passworteingabe kommt man dann zu seiner Arbeitsfläche zurück. Das ist natürlich, wenn ihr mal rausgeht, was weiß ich, telefonieren, 5 Minuten seid ihr wieder da. Klar, sofort Bildschirm sperren und gut ist. Wenn ihr heimgeht, besser nicht, weil in diesen ZIP-Pools wollen andere Leute auch noch arbeiten. Und wenn da der Bildschirm gesperrt ist und der Rechner belegt ist und dann kommt über Stunden niemand, dann ist das halt auch irgendwie suboptimal. Es wird auch angezeigt, wie lange derjenige schon nicht mehr zu sehen war an diesem Platz. Und dann kann man auch irgendwie Zwangslogout machen, wenn irgendwie der Rechner halt belegt ist. Aber das ist eine freundliche Sache, sich einfach auszuloggen, wenn man geht. Eigentlich ein No-Brainer. Ausloggen geht eben mit diesem Logout-Menü, Logout-Knopf, Logout. Und man ist ausgeloggt. So. Dann, wir haben jetzt gesehen, es gibt ganz viele tolle grafische Programme. Es gibt auch unter diesem Linux-System im ZIP jede Menge grafische Programme, mehr wie man braucht vermutlich. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit sowas, mit so einem Terminal? Das ist ja irgendwie doch gewissermaßen irgendwie primitiv. Das ist so ein Beispiel, das so ein bisschen motivieren soll, dass das eben doch vielleicht keine ganz schlechte Idee ist. Das ist der Versuch, eben ein Bild zu verkleinern in GIMP. Und so, das ist so ein Versuch, um mal eine optimale Strategie zu finden. Was muss ich machen, um dieses Bild kleiner zu machen? Und dann bin ich schon irgendwie meine Zeit am Klicken und Einstellen. Und für alle, die ein bisschen mit Text und mit dem, was wir heute machen, zurechtkommen, gibt es eben diese Alternative. Wenn man mal so ein bisschen sich umgeschaut hat und sowas öfter macht, dann geht das natürlich viel, viel schneller wie das ganze Geklicke. Ist natürlich auch, man muss erstmal wissen, was man macht. Ne? So eine grafische Oberfläche ist vielleicht irgendwie intuitiv, man findet es irgendwie schon im Zweifel. Was halt auch gut ist, das funktioniert hier sehr gut für ein Bild verkleinern, aber es funktioniert noch viel besser, wenn man 100 oder 500 Bilder verkleinern will oder die eigene Fotosammlung irgendwie mal in einer anderen Größe für die Webseite bauen muss oder so und dann seine 5000 Bilder macht, dann macht dieses GIMP-Klicken einfach keinen Spaß mehr. Sowas kann man dann automatisieren, macht dann alle Bilder und fertig ist und alle sind glücklich. Genau. Das ist am Anfang eine Einarbeitungszeit, die ist natürlich hoch, ein Stückchen weit. Man lernt jede Menge dazu und sobald man es halt mal kann, wird man immer schneller und immer schneller. So. Ich bin auch ganz schön schnell, oder? Naja, geht so. ich denke, zu dem ersten Teil gibt es irgendwie größere Fragen, Rückmeldungen. Also ihr müsst fragen, ne? Das ist... war letztes Jahr, das letzte Mal, wo ich das gehalten habe, total toll. Da waren irgendwie ständig irgendwelche Leute, die interessante Fragen hatten und dann konnte man sich da ein bisschen drüber unterhalten. Das war gestern gar nicht so. Mehr Fragen ist besser. Da nimmt man auch am Ende einfach mehr mit. So. Ja. Hauptdistribution würde ich vielleicht nicht nennen.
Das kann man jetzt nicht beantworten, aber wir haben gestern gehört, dass wenn wir zu Hause Code schreiben, dann muss der hier auf dem Rechner kompilieren, sonst wird es nicht gewertet.
Ja.
Und mich würde interessieren, wenn hier Debian installiert ist und ich aber
Also im ersten Semester macht ihr eine ganze Menge Java, ne? Dieses Java, wenn ihr euch an die Regeln haltet, da steht noch irgendwas in den Regeln dabei, dass ihr irgendwie ASCII verwenden müsst und keine Umlaute verwenden dürft und so. Solange ihr euch daran haltet, sollte das ziemlich das Gleiche sein. Im zweiten Teil von dem Kurs lernt ihr auch, wie ihr von daheim euch in der Uni einloggt und da das mal testen könnt, tatsächlich. Eben auch auf so eine archaische Methode. Und dann könnt ihr auch einfach von zu Hause, von eurem Ubuntu nochmal im Zweifel einfach schauen, ob es tatsächlich soweit funktioniert, wie es funktionieren soll im ZIP, damit ihr euch sicher seid. Und dann müsst ihr nicht extra für in die Uni. Und grundsätzlich würde ich von ausgehen, dass das, was ihr, zumindest das, was ihr in dem ersten Semester macht, von Ubuntu weg kein Problem ist. Mein Testen ist vermutlich immer eine gute Idee. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass sich das Ubuntu genauso verhält wie ein Debian. Okay, also,
wenn ich gleich Debian mache, dann ist alles gut. Und
Ubuntu ist ja eine Debian-Distribution. Ja, es ist ähnlich, aber ich meine, da hängt auch im ZIP ist halt noch eine ganze Menge Konfiguration dran von den ZIP-Admins. Da sind Local dabei. Ja. Wenn da heißt, im ZIP, es muss im ZIP laufen, dann, wenn du dir 100% sicher sein willst, dann muss es im ZIP laufen. Ja. Und dann muss man das auch da testen. Das ist anders ganz schwierig, da zu sagen, ja, das ist jetzt 100% gleich. Ich würde halt grundsätzlich keine Probleme erwarten bei eigentlich keiner Distribution. Aber... wonach wählt man eine Distribution aus? Man fängt mit irgendwas an, was einem der Freund empfiehlt. Wenn jetzt der Freund ich sein soll. Ich meine, ich bin ein Debian-Mensch, ne? Ich tue da irgendwie mitarbeiten. Ich bin da ein bisschen biased. Ne? So gesehen würde ich jetzt von mir nichts anderes erwarten, als zu sagen, Debian ist voll das Gute und das ist das Beste, was du kriegen kannst. Für einen Informatikstudenten kann man auf jeden Fall machen. Das ist sicherlich keine schlechte Entscheidung. Keine Ahnung. Für mich ist es perfekt. Für meine Eltern würde ich es auch sofort installieren. Probier es aus. Probier ein bisschen was aus. Oder probier ein Debian und wenn es dir nicht zusagt, nimm was anderes. Ja, das ist ganz schwierig. Da kann man total tolle Diskussionen drüber führen. Gut. So, jetzt wollen wir für den Rest von diesem Kurs irgendwie auf so einem Terminal arbeiten. Da müssen wir so ein Terminal erstmal finden. Terminals sind unter System versteckt. Da, wo hier Terminal steht, das ist tendenziell eine ganz gute Wahl. Es sind hier, wenn man schaut, irgendwie 3, 4 Terminals bei, die alle funktionieren würden. Aber das, was hier Terminal heißt, das funktioniert, ja? Ich habe keine Ahnung von diesem XFC, sorry. Ja, Verknüpfung auf dem Desktop oder irgendwie da oben in die Leiste kann man es, glaube ich, auch irgendwie reinziehen oder da. Und dann ist man da mit einem Klick hin. Ja, Baum? Unten in der Leiste standardmäßigen Terminal, höre ich gerade. Das ist perfekt. Das sieht auch dann ungefähr so aus wie dieses Symbol. Und dann hat man Terminal. So. Das sieht dann wohl so aus. Und funktioniert. Ja. Es gibt auch ein bisschen so mehrere Sachen, die man vielleicht auseinanderhalten will. Also dieses Programm hier ist ein Terminal. Was das macht, ist primär Text anzeigen. In diesem Terminal läuft dann eine Shell. Das ist das nächste Programm. Diese Shell ist dafür verantwortlich, mit euch zu reden. Gewissermaßen. Und dann Programme auszuführen. Die Bash ist hier die Standard-Shell im ZIP. Das ist auch das, was womit alles, was wir heute machen, und ja, funktioniert. Es gibt da Alternativen, aber man muss nicht immer zu allem eine Alternative verwenden. Die ist ganz okay. Ja, das ist einmal aufgemacht, dann läuft da ein Terminal, da läuft eine Bash drin. Und was man damit machen kann, das kommt jetzt. Dieses Dollar hier nochmal als Anmerkung, das heißt eben, dass das, was hinter dem Dollar steht, das ist das, was ihr eintippt. Und wenn am Anfang von der Zeile kein so Dollar kommt, dann ist es tendenziell das, was das Programm ausgibt. Oder für die Folien das, was das Programm ausgibt. Das ist letzten Endes halt der Prompt. Das wird auch tatsächlich so angezeigt. Wenn man hier schaut, da, das ist dieses Dollar hier eigentlich, das da ganz am Ende schon ausgegeben wird. Und das macht die Bash halt für einen. So. Echo ist ein ganz einfaches Programm. Das hat ein paar sinnvolle, ja, das ist eigentlich auch, ja, wurscht. Ist eigentlich gar nicht so nützlich für, wenn ihr mit dem Terminal arbeitet, ist dieses Echo gar nicht so nützlich, normalerweise. Aber es ist halt ganz schön, um da ein paar Sachen zu zeigen, die jetzt hier so kommen im Folgen. Was dieses Echo macht, es gibt den Text, den ihr eben übergibt, einfach unverändert wieder aus. Deswegen gar nicht so nützlich interaktiv. Aber, ja. Wir haben gesagt, den Text, den man ihm übergibt, wird unverändert wieder ausgegeben. Da muss man ihm erstmal natürlich irgendwo Text übergeben. Dazu gibt es Parameter. Der Parameter hier ist ein Foo. Und was man sieht, das Programm gibt diesen Text unverändert wieder aus. Man kann auch mehr Parameter übergeben. Hier haben wir die Parameter Foo und Bar. Und sie werden unverändert wieder ausgegeben. Das ist ganz einfach. Allerdings gar nicht so unverändert. Wenn man da irgendwie mehr Leerzeichen dazwischen macht, dann sind die danach weg. Grund ist, diese Parameter sind letzten Endes Worte. Und Worte sind halt keine Leerzeichen. Das Leerzeichen ist das, was diese zwei Worte trennt. Und die werden schon von der Bash hier rausgelöscht. Und was das Echo bekommt, ist einmal Foo und einmal Bar. Und das gibt es hintereinander aus. Und das ist alles, was es machen kann. Und es wollt ihr vielleicht ja trotzdem Foo-Bar so mit so ganz vielen Leerzeichen ausgeben. Oder ihr habt einen Dateinamen mit einem Leerzeichen drin oder sonst irgendwelche Probleme, wo ihr halt sowas braucht. Dafür gibt es Quoting. Das ist halt einfache oder doppelte Anführungszeichen. Das macht man dann so. Und was das passiert ist, dann ist dieses Foo-Bar, das Ganze ist ein Wort, die Anführungszeichen fallen weg. Und dann wird das eine Wort auch tatsächlich ganz ausgegeben mit allen Leerzeichen, die da drin sind. Gut. Ja? Gibt es einen Unterschied zwischen einfachen und doppelten Anführungszeichen? Ja, gibt's. Normalerweise steht hier noch was. Nö. Normalerweise willst du eigentlich. Ja, was ist der Unterschied zwischen einfachen und doppelten Anführungszeichen? Steht da? Ja, ja, aber der Unterschied zwischen einfachen und doppelten Anführungszeichen. So ein bisschen Detail. Also wenn du hier so ein Wort hast und da ist irgendwie ein Apostroph drin, weil du irgendwie so Englisch schreibst und da ist irgendwie Strich S drin, dann ist natürlich der erste Grund, da willst du natürlich doppelte Anführungszeichen. Weil sonst ist dein String da zu Ende, wo das Anführungszeichen steht und das ist nicht das, dieser Apostroph steht und das ist halt nicht das, was du willst. Es hat auch ein bisschen semantischen Unterschied. Wo ist das? Es gibt ein paar Zeichen, die kann man nur schreiben, wenn man tatsächlich so einfache Anführungszeichen hat, weil sie halt den doppelten Anführungszeichen immer noch Bedeutung hat. Das sind Dollars zum Beispiel, weil das halt irgendwie Variablen haben, die man in den String reinschreiben kann. Und Backticks und so Sachen. In einfachen Anführungszeichen kannst du mehr schreiben, in doppelten Anführungszeichen funktionieren so Sachen wie das einfache Anführungszeichen, das man halt auch ab und zu mal braucht. Ja. 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 Gut. Jetzt haben wir hier einen Befehl gehabt und wir hatten Parameter. Und dann gibt es auch eben noch Optionen dazu. Optionen beeinflussen so ein bisschen, wie sich das Programm verhält. Parameter ist so, was weiß ich, ich übergebe eine Datei, ich übergebe ein Wort, das dann wieder ausgegeben wird. Ein Parameter beeinflusst, wie diese Operation ausgeführt wird. Bei diesem Echo haben wir ja gesagt, gibt das wieder aus, was es übergeben bekommt. Und wenn wir hier die Option minus n geben, dann gibt es eben das Übergebene aus, ohne eine neue Zeile am Ende zu schreiben. Also es beeinflusst das, wie es wieder ausgegeben wird. Sieht man hier auch, da ist hier keine neue Zeile passiert, deswegen ist dann dieses Dollar in der gleichen Zeile wie die Ausgabe. Ist nur ein Beispiel für eine Option. Mehr sinnvolle Befehle kommen dann irgendwie in dem Rest von dem ersten Teil und dann im zweiten Teil ganz groß. Jetzt haben wir irgendwie mal uns angeschaut, wie können wir das mit diesen Befehlen machen, wie können wir Befehle eingeben. Für Befehle müssen wir jetzt auch irgendwie, Befehle muss auf irgendwas ausgeführt werden, also brauchen wir irgendwo Dateien, in denen Sachen drin stehen, mit denen wir arbeiten können. Und für Dateien brauchen wir ein Dateisystem. Deswegen mal ein paar grundsätzliche Bemerkungen zum Dateisystem, das wir so sehen. Man kann das Ganze natürlich irgendwie grafisch anschauen. Es gibt einen Dateimanager auf eurem Desktop, da ist auch unten in der Leiste auch einer drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kann hilfreich sein. Da sind schon mal eine ganze Menge Vorlesungsmaterial mit bei. Wie man sieht, wenn man da irgendwie das mal länger gemacht hat in dieser Uni. Was man zu dem Dateisystem feststellen muss, es sieht ungefähr so aus. Es gibt eine Wurzel, von der aus alles losgeht. Also es gibt nicht irgendwie verschiedene Laufwerke und in diesen Laufwerken sind dann Verzeichnisse, sondern es gibt ein Wurzelverzeichnis. Und da sind dann Unterverzeichnisse drin, verschachtelt und da ist alles drin. Was man hier schon mal sieht, das ist euer privates Nutzerverzeichnis. Der Christoph hatte noch einen sinnvollen Benutzernamen. Ihr habt da so mehr oder weniger zufälligen String hier stehen, halt euren Login. Und da gibt es hier schon mal ein Verzeichnis Vorkurs. Da hat wohl jemand Übungen gemacht zu dem Vorkurs. Dann gibt es hier unten noch das ZipTemp. Da habt ihr auch einen persönlichen Ordner, den ihr euch anlegen könnt. Der Unterschied ist ganz einfach, hier oben das Zeug kommt ins Backup. Deswegen gibt es da gar nicht viel Platz. Und wenn ihr was habt, wo ihr einfach ein bisschen mehr Platz braucht, dann gibt es eben dieses ZipTemp. Da könnt ihr, ich glaube, 5 GB Dateien speichern. Ist halt im schlimmsten Fall, wenn es weg ist, ist es weg. Genau, der andere große Unterschied zu einem klassischen Windows ist, wir haben irgendwie Forward-Slashes statt Backward-Slashes als Trenner zwischen Verzeichnissen. Wobei das Windows diese Forward-Slashes auch versteht. Und es gibt Groß- und Kleinschreibung. Und das macht einen Unterschied. Und es macht nicht nur einen Unterschied in der Anzeige, sondern die Dateien, die Verzeichnisse heißen dann wirklich so, wie sie geschrieben werden. Gut. Haben wir schon gesehen, da gibt es eine ganze Menge Verzeichnisse in diesem Wurzelverzeichnis. Das hier ist mal so eine Auswahl, sagen wir mal. Die wichtigen Bin liegen alle Programme drin. Mehr dazu gleich. Boot müsst ihr euch tendenziell im ZIP-Pool nicht anschauen, daheim auch nicht anschauen. Das ist alles, was der Rechner braucht, um euer Betriebssystem so weit zu starten, dass ihr das verwenden könnt. Dev. Ich habe ja schon mal ganz am Anfang gesagt, dieses Betriebssystem macht primär eine Sache, es tut Ressourcen verwalten. Und für jede Ressource, also für den Bildschirm oder für den Presenter, gibt es in Dev eine Datei. Um mit dem Gerät zu kommunizieren. Dann gibt es irgendwie Konfigurationen, die ZIP-Admins eingestellt haben oder halt der Administrator vom System. Das liegt in etc. In Home haben wir die ganzen Benutzerverzeichnisse gesehen. Lib sind alles, was halt Code ist, der von mehreren Programmen geteilt wird und eben halt Bibliotheken. Media für Datenträger kommen wir später zu. Und dann ja, eine ganze Menge. In User liegt der Rest von bin und lib, der nicht in bin und lib liegt. Deswegen war das so ein bisschen falsch, als ich da irgendwie gesagt habe, alles, was Programm ist, liegt in bin. Weil es liegt entweder in bin oder in user bin. Ja. Das ist viel zu viel Text, muss man sich nicht alles merken. Wichtig ist in seinem Home und der Rest funktioniert meistens automatisch. Datenträger, manchmal hat man tatsächlich noch irgendwo so eine DVD gefunden. Ich habe gehört, die gibt es immer noch. Im ZIP kann man hier mit mount/media/DVD sagen, ich habe hier die DVD eingelegt und ich möchte die gerne anschauen. Oder den Inhalt betrachten. Selbiges für CDs. Wenn man die wieder loswerden will, wenn man die CD rausnimmt und das CD-Laufwerk geht einfach nicht auf, wenn man es nicht gemacht hat, dann kann man das mit U-Mount wieder aushängen. U-Mount ist U-Mount tatsächlich ohne N da drin. Das ist ganz einfach, wir Informatiker sind alle schreibfaul. Und U-Mount ist einfach kürzer wie Unmount. Und deswegen hat man sich da das N gespart. Und das ist ja immer noch eindeutig. Man weiß ja, was es ist. Es ist ja ganz klar, was es tut. Speziell hier in den Computerpools für USB-Sticks, Mount USB, U-Mount USB, funktioniert gleich, einhängen, wieder auswerfen, funktioniert nur mit FAT-Datei, USB-Sticks. Wenn ihr einen USB-Stick irgendwie neu kauft, dann ist der in aller Regel FAT, zumindest die nicht riesig großen. Wenn es NTFS ist oder irgendein anderes Dateisystem, funktioniert das halt leider hier im ZIP nicht. Und bevor ihr den Stick wieder rauszieht, auf jeden Fall das U-Mount ausführen und warten, bis es sich beendet hat. Weil es waren halt tatsächlich noch Daten geschrieben im Zweifel. Und wenn ihr dann den Stick schon rauszieht, dann ist halt die Hälfte von dem, was ihr drauf gespeichert habt, nicht wirklich gespeichert und dann schade. Und die Daten sind weg. Die können NTFS lesen, aber dieses Mount USB ist ein Hilfsprogramm, das eben zur Verfügung gestellt wird. Das kann nur FAT. Wenn ihr daheim Linux habt, ist alles andere auch kein Problem. Wenn ihr da einen USB-Stick reinsteckt, dann geht auch irgendwie ein Fenster von eurem Dateimanager auf, im Zweifel oder so. Das sind so ein bisschen Sicherheitsbedenken, ne? Weil in diesem ZIP-Pool sind halt auch irgendwie tausende Leute, die da irgendwie jeden Tag rein und rausgehen und Administratoren, die das irgendwie in einem sinnvollen, verwendbaren, sicheren Zustand halten müssen. Und deswegen ist da halt ein bisschen eingeschränkt, was man tun kann. Funktioniert weniger von diesem automatischen Zeug und ist einfach zu bauen. Man steckt den Stick rein, macht Mount USB und es funktioniert hoffentlich. Für fast alle Fälle, anstatt man baut sich da irgendwie ein riesenkomplexes Ding, das dann für alle komplex zu bedienen ist, für viele Fälle trotzdem nicht funktioniert oder so. Deswegen nur FAT. Und das ist keine grundsätzliche Einschränkung, aber halt im ZIP kannst du nur FAT verwenden. Sorry, aber kann ich nicht ändern. So. Genau, jetzt wollen wir natürlich hier ein bisschen Terminal machen. Das ist ja das Ziel von dieser Vorlesung. Und das allererste, was ich jetzt mal wissen will, vielleicht in dem Terminal, ist, wo befinde ich mich eigentlich? Und dafür gibt es eben PWD. Man sieht auch wieder, schreibfaul ist ein gutes Stichwort. Drei Buchstaben sind einfach viel besser wie alles, was länger ist. Das ist ein bisschen älter, das ist 2005, bei euch steht da was von 2013. Ich bin auch nicht von 2005. Die Folien sind von 2005 und da hat sich nichts Grundlegendes geändert an der Stelle, deswegen hat das niemand überarbeitet. Hier sind Sachen dazugekommen, wie man sieht. Aber da fehlen auch irgendwie 12 und 13, die es dann noch gibt. Jedenfalls haben wir hier gesehen, wir sind in Home ZIP 2005 sicher. Also Home ZIP 2005 sicher. Und wir wollen jetzt mal in dieses Vorkursverzeichnis wechseln. Und zum Verzeichnis wechseln gibt es den Befehl CD. Die ganz wichtigen Befehle haben nur zwei Buchstaben. Damit kommen die irgendwie in Unterverzeichnisse. Und dann muss man auch irgendwie wieder zurückkommen. Das nächsthöhere Verzeichnis heißt immer Punkt, Punkt. Außer da unten, weil da gibt es kein nächsthöheres Verzeichnis, aber sonst immer Punkt, Punkt. Und falls ihr mal das absolute Bedürfnis verspürt, in das Verzeichnis zu wechseln, in dem ihr schon seid, dann könnt ihr auch CD Punkt machen. Ja. Das sind so die drei Möglichkeiten irgendwie relativ, also abhängig von seinem aktuellen Position, Verzeichnisse oder Dateien anzugeben. So, jetzt wollt ihr da runter. Und jetzt kann man natürlich überlegen, ja, wie komme ich da runter? Also ich gehe hier zurück und zurück und zurück und zurück. Also der Teil hier. Und dann fange ich von da unten wieder an und gehe nach Preu, Zypten, Psycha. Und das ist genau der Punkt hier. Wenn man da jedes Mal, wenn man da irgendwie zurückgeht und wieder vorgeht, dann ist das irgendwie gar nicht so schreibfaul. Und man verzählt sich eh immer und macht es falsch und was nicht alles. Deswegen gibt es da eine Abkürzung für. Alles, was eben mit so einem Forward-Slash beginnt, geht eben direkt von der Wurzel los und nicht abhängig von seinem aktuellen Verzeichnis. Und dann kommt man hier ein Stückchen weit kürzer, aber vor allem leichter zum Tippen und weniger fehleranfällig ans Ziel. Ist natürlich nicht so die geeignete Methode, wenn ich hier bin und nach Vorkurs will. Kann ich auch machen, sagen slash home, slash tipp, slash 2005, slash sicherer, slash Vorkurs. Funktioniert. Ist aber nicht schreibfaul, aber eben für den Fall ist es die bequemere Variante. So. Das hier ist nochmal so eine Auflistung. Richtig, es gibt noch dieses hier, CD ohne Argumente, also ohne Parameter, weil irgendwie möchte man auch mal heimgehen und abhängig von seinem Home-Verzeichnis irgendwie in Unterverzeichnisse wechseln. Dazu gibt es irgendwie CD ohne Argumente, dann ist man wieder in seinem Home-Verzeichnis und kann von da aus weitergehen. Die anderen sind alle klar, was sie machen, oder? So, das habe ich schon so ein bisschen erzählt. Jeder von euch hat hier so ein Home-Verzeichnis mit eurem User-Login drin, Dana 2013. Und ganz, ganz wenig Speicherplatz. Da liegen eure Konfigurationen und eure Nutzerdaten, also alles, was wichtig ist, eure AOD-Abgaben zum Beispiel. Weil die sind da sicher, selbst wenn ihr sie aus Versehen gelöscht habt, sind sie noch da. Wenn sie wirklich wichtig sind, könnt ihr einen ZIP-Admin fragen und beschafft sie euch wieder. Du nicht direkt. Aber du kannst in die Sprechstunde gehen. Keine Ahnung, wie weit die in die Vergangenheit reichen. Schon eine Zeit lang. Aber ja, normalerweise merkt man das ja irgendwie innerhalb von der nächsten Woche oder so, wenn man was Wichtiges gelöscht hat. Und das sollte kein Problem sein. Täglich. Ja. Nächtlich. Vermutlich irgendwo. Ja. Ist halt irgendwie schwierig, irgendwie wir können halt nicht zu einer beliebigen Zeit sichern, weil irgendwie alle da sichern wollen. Und das Rechenzentrum hat halt irgendwie nur ein Backup-System oder nur zwei oder nur drei. Und da muss man sich halt entsprechend einteilen, wer wann irgendwie sein Backup schreiben darf, aber ja, nächtlich. Genau, das ist eben in da, wo ihr hinkommt, wenn ihr CD macht. Man kann das auch eben mit einer Tilde bezeichnen. Zusätzlich eben dieses ZipTemp, mit 5 GB habt ihr da deutlich viel mehr Platz. Aber es kann halt im Zweifel weg sein, wenn es irgendwie Probleme gibt, wenn da irgendwie aller Speicherplatz voll ist und ihr verwendet irgendwie den allermeisten Speicherplatz von allen, dann ja, es ist halt nicht 100% verlässlich. Es ist, glaube ich, noch nicht passiert, dass mir irgendwas weggekommen wäre im ZipTemp, weil ja, funktioniert halt das System. Aber wenn halt irgendwie der Rechner ausfällt und die Festplatten alle kaputt sind, dann ist halt kaputt. Und dann überlegen sich die ZIP-Admins, ob sie da irgendwie Backup haben. Vermutlich haben sie gar keins. Ja. Weil ich das gestern auch in der Übung gefragt worden bin, wenn ihr, das heißt ja Preu ZipTemp, wenn ihr nach Preu geht, dann seht ihr da gar kein ZipTemp. Dieses ZipTemp erscheint erst, wenn ihr euch in das Verzeichnis tatsächlich reinbegebt. Das ist Automounter-Magie, was der ZipPool halt macht, damit nicht alle Rechner gleichzeitig auf dieses ZipTemp zugreifen, um da ein bisschen Last zu sparen. Wir haben was gesagt von, wir hatten irgendwie 150 Megabyte in eurem Home-Verzeichnis. Das ist natürlich gar nicht viel. Und dann kommt es irgendwie durchaus mal vor, dass man sich irgendwie morgens in der Uni einloggt und dann steht da irgendwie Warnung und das Speichervolumen wurde überschritten. Und dann muss man sich überlegen, was lösche ich jetzt, damit ich wieder damit ich weiterarbeiten kann. Und ein Hilfsmittel ist eben Baobab. Das sieht so aus. Hier wird es auf etc ausgeführt. Ihr würdet das tendenziell eher auf eurem Home-Verzeichnis ausführen. Und es gibt halt so eine schöne grafische Anzeige, wo der ganze Speicherplatz hin ist. Also je größer eben dieser Schnitt, dieser Teil ist, umso mehr Speicherplatz. Und das sind halt irgendwie die Verzeichnisse direkt in etc und das sind halt dann die Unterverzeichnisse dazu und deren Unterverzeichnisse und so weiter. Und dann kann man halt irgendwo suchen, wo ist der ganze Speicherplatz hingegangen. Und dann stellt man halt fest, irgendwie ist das irgendwie eine Eclipse-Projektdatei oder ist der Firefox-Cache. Oder man hat aus Versehen den Firefox und den Chrome aufgemacht und dann haben beide Browser mehrere 50 Megabytes Cache angelegt und dann ist natürlich voll. Das ist so ein bisschen, ja, deswegen nicht mehrere Browser verwenden. Oder konfigurieren, Cache abschalten. Weil sonst ist halt der Speicherplatz gleich weg. Wir haben gesagt, wir machen heute irgendwie Konsole. Und in Linux kann man auch wirklich alles mit Konsole machen. Und statt diesem Baobab gibt es natürlich auch einen Konsolenbefehl, der einem die entsprechenden Informationen gibt. Und das heißt, und der Befehl heißt eben du, wie Disk Usage. Der kann so ein paar, wie man sieht, Optionen. Hier welche. Er kennt auch Parameter, also du kannst ihm ein Verzeichnis übergeben, wo er sich anschauen soll. Und damit kommt man auch weiter, wenn man will. Genau, das ist so vielleicht auch irgendwie so der Einstieg. Ich möchte schauen, wo das größte Verzeichnis im aktuellen Verzeichnis ist. Dann eben halt mit maxdepth gleich 1. So, Dateisystem. Fragen, Anmerkungen, Wünsche? Inhalte. So ein Dateisystem ist ja lustig und Dateien sind auch ganz nett, aber ohne Inhalte in den Dateien ist das Ganze nur halb so spannend. Ein Verzeichnis ist natürlich auch eine Datei, deswegen Dateinhalte. Man kann auch mal Verzeichnisse auflisten. Habe ich das? Nö, kommt schon noch. Um überhaupt zu sehen, was gibt es eben in meinem aktuellen Verzeichnis für Dateien. Und das ist halt ls und listet den aktuellen Inhalt des Verzeichnisses auf. Ist halt eine ganz einfache Liste von Dateien. Man kann hier auch einen Parameter angeben, Verzeichnis. Zum Beispiel, wenn ich sehen will, was gibt es denn für Dateien in /etc. Und dann sage ich ls/etc und dann sehe ich alle Dateien in etc. ls allein macht halt ein ls auf das aktuelle Verzeichnis. Also wenn da nichts dazu steht als Parameter, dann ist dieser Parameter implizit das aktuelle Verzeichnis. Dann gibt es noch so Sachen wie ls-l. Wenn man so ein paar mehr Details wissen will zu seinen Dateien, zum Beispiel, wie groß sind sie, dann eben ls-l oder wann habe ich sie erstellt. ls-a listet auch versteckte Dateien auf. Versteckte Dateien unter Linux, unter Unix sind kein so besonders ausgeprägtes Konzept. Eine versteckte Datei ist einfach eine Datei, die mit einem Punkt beginnt. Das ist ganz einfach, es funktioniert halbwegs. ls-a gibt eben diese versteckten Dateien auch mit aus. So sieht das dann aus. ls gibt tatsächlich irgendwie eine Datei, noch eine Datei aus. Man sieht hier auch, es ist echt nicht üblich, irgendwie Leerzeichen in Dateinamen zu haben. Das macht auch nur Probleme, wenn man das hat. Es geht natürlich, aber das ist bequemer ohne. Jedenfalls ls-a findet hier noch eine versteckte Datei. Und dieses Punkt und dieses Punkt, das hatten wir ganz am Anfang schon mal. Das ist eben das aktuelle Verzeichnis und das Verzeichnis 1 höher. Und die sind auch, sie beginnen im Punkt, also sind sie auch versteckt. Na gut.
Frage.
Ja.
Gibt es eigentlich in Linux auch eine Datei, sowas wie Bat in Windows? Ja, wie heißt die
da? Dateiendungen spielen generell eigentlich keine Rolle. Also du kannst deine Dateien benennen, wie du willst. Und du kannst dein PDF auch irgendwie ohne Dateiendung machen und es funktioniert trotzdem. Aber ja, es gibt sowas wie Bat-Dateien, also was halt irgendwie... wo man halt so eine Handvoll von so Befehlen reinschreibt und die werden dann irgendwie hintereinander ausgeführt oder irgendwie schleifen oder so. Shell-Skripte ist eigentlich noch deutlich mächtiger, was wir da haben. Und du kannst halt auch, ja, weiß nicht, als ich noch Bat gekannt habe, irgendwie in meiner Mittelstufenzeit, da war irgendwie Schleifen war zum Beispiel schon schwierig. Ist an der Stelle gar kein Problem. Also man kann da richtig mit programmieren auch, mit so Bat-Dateien. Funktioniert, gibt's. Heißt üblicherweise .sh, aber nicht zwingenderweise. So. Das ist so ein fiktiver Name, wie dieses PDF hier heißen könnte, das ihr gerade seht. Das heißt ein bisschen anders, ist aber ähnlich lang. Und ihr wollt da jetzt irgendwie einen Befehl drauf ausführen auf dieser langen Datei. Und kein Mensch hat Lust, so viel zu tippen, weil, wie ich schon gesagt habe, wir sind alle faul. Deswegen gibt es diese Tab-Taste auf der Tastatur. Und wenn man hier in diesem Verzeichnis ist und da gibt es dieses Desktop und hier in Folien, Vorkurs 2011, Tag 1, PDF. Und wenn ich da FO-Tab drücke, dann stellt die Bash schon mal fest, es gibt hier nur... Folienvorkurs 2011 Tag 1.pdf, was mit FO anfängt und vervollständigt das für mich. Und dann muss ich nicht eben diesen ganzen langen Text tippen. Es kann natürlich vorkommen, dass da mehrere Sachen liegen, die mit dem gleichen Teil anfangen, aber nicht gleich sind. Und wenn ich da jetzt F-Tab drücke, dann weiß natürlich die Bash nicht, ist das jetzt Folienfokus 2011 Tag 1.pdf oder vielleicht Tag 2.pdf. Und dann macht es erstmal so viel, wie geht. Also Folienfokus 2011 Tag ist ganz klar das, was du meintest, wenn du Tab gedrückt hast. Aber wie es weitergeht, keine Ahnung. Und macht halt dann genau so weit. Möchte man natürlich wissen, was habe ich denn da eigentlich für Optionen, weil ich habe nicht jedes Mal ein ls vorher gemacht, bevor ich auf meinen Tab gedrückt habe und weiß vielleicht nicht, ob dass das irgendwie Tag 1 und Tag 2 sind. Und wenn ich da eben zweimal nochmal auf Tab drücke, dann gibt es mir eben so eine Vorschlagliste. Ich könnte Tag 1 gemeint haben oder Tag 2 gemeint haben. Und dann kann ich eine 2 eingeben und nochmal Tab drücken, weil ich ja faul bin. Und dann wurde da der Teil hier draus, genau wieder. Ohne Tab macht das alles keinen Spaß. Tab funktioniert auch auf Programmnamen. Also, wenn ihr bei ls lohnt es nicht, aber bei längeren Programmen lohnt das mitunter. Oder wenn man nicht mehr genau weiß, wie das Ding hieß, aber es fing mit irgendwie mit lo an oder so, dann kann man lo Tab drücken und dann mal schauen, Tab Tab, was gibt's denn da alles? Jetzt arbeitet man da natürlich eine Zeit lang und gibt immer wieder spannende Sachen ein, baut sich seine Befehle zusammen, sucht sich die richtigen Optionen raus. Und hier ist vielleicht noch nicht so spannend. Jedenfalls, ich habe hier mal einen File Folien Vorkurs 2011 Tag 2 PDF gemacht. Was File macht, sieht man irgendwie an der Stelle ganz gut schon mal. Sagt irgendwie, was ist das überhaupt für eine Datei, die hier bezeichnet wird. Und jedenfalls, ich mache dann eine ganze Menge andere Sachen und ich möchte dann zurück zu diesem Befehl, den ich schon mal eingegeben habe, dann kann ich eben mit Ausrufezeichen File arbeiten und dann bekomme ich den gleichen Befehl nochmal, den letzten Befehl, der eben mit File anfing. Ich brauche das nie, Warum ich das nie brauche, liegt daran, dass es Ctrl-R gibt. Ctrl-R macht Suchen rückwärts. Kann ich irgendeinen Teilstring eingeben, irgendeinen Teil von dem letzten Befehl, den ich suchen will. Und mit Ctrl-R kann ich dann noch weiter zurückgehen. Also das erste Treffer war vielleicht nicht das, was ich gesucht habe. Drücke ich Ctrl-R, kriege ich den zweiten Treffer in der Vergangenheit, dritten, vierten. Und dann habe ich irgendwas gefunden. Und wenn ich jetzt irgendwie gesucht habe, ich habe hier diesen komplexen Befehl mit ganz vielen Optionen rausgesucht und ich möchte das gleiche wieder machen, aber auf einer anderen Datei, dann kann ich dann, wenn ich den schon mal gefunden habe, kann ich dann den noch editieren. Also Pfeiltasten in dem, um dann irgendwie die Position zum Editieren zu finden, ganz normal halt Backspace, Tastentippen funktioniert. Auch damit möchte ich eigentlich kein Terminal verwenden. Copy-Paste. Funktioniert folgendermaßen, der Text kopiert sich automatisch, sobald man ihn markiert hat. Also man markiert den Text und dann ist er kopiert. Und wenn ich dann die mittlere Maustaste drücke, bei allen modernen Mäusen ist das tendenziell irgendwie dieses Mausrad. Also bei so Rechnern wie meinem hier, der irgendwie tatsächlich eine mittlere Maustaste hat. Und damit wird es wieder eingefügt. Für alle Leute, die so wie ich das Problem haben, mit dieser mittleren Maustaste sinnvoll zu klicken, ohne da irgendwie zu scrollen nebenbei oder sonst noch was, gibt es eben auch Shift-Insert. Macht das Gleiche, ohne dass man da irgendwie aufpassen muss, nicht irgendwie an dem Mausrad noch zu drehen, wenn man da drauf drückt. Das kann je nach Maus sehr schmerzhaft sein. Oder unpraktisch. Fahrt aufnehmen. Haben wir alle Fahrt aufgenommen. Wir haben jede Menge Zeit für Fragen. So. Sieht man schon, was noch irgendwie kommt für die restliche Zeit. Wir haben jetzt noch mal ein paar elementare Befehle. Auch so Sachen wie das, was ich euch vorher schon mal versprochen habe, irgendwie Dateinhalte anschauen. Dann ist das hier, das gehört nochmal zu der Kategorie Fahrt aufnehmen, schneller werden mit Wildcards. Und dann zum Drucken im ZIP, weil Drucken ist eh immer schwarze Magie, da möchte man sich mal mit beschäftigt haben. Das habe ich gesagt, irgendwie ganz am Anfang, so eine grafische Oberfläche ist total praktisch, weil da kann man irgendwie klicken und irgendwann findet man schon, was man braucht. Wie findet man jetzt, was man braucht, wenn man irgendwie auf einem Terminal arbeitet? Und nicht aus, was ich auf seinem Presenter herumklickt. Dazu gibt es Manpages. Das ist letzten Endes einfach das Handbuch zu den Befehlen. Und wenn ich jetzt wissen will, was tut eigentlich dieses Echo und was gibt es da für Optionen und kann das vielleicht das, was ich unbedingt brauche, jetzt noch an extra, dann sage ich eben Man Echo. Und dann bekomme ich hier so eine ganze Menge Informationen zu Echo. Was macht es schon mal? Es zeigt eine Zeile Text an. Es hat irgendwie Optionen und dann einen String oder Strings. Und das minus n kennen wir auch schon. Und wenn man schaut, das geht da unten wohl noch weiter. Das sieht nicht so aus, als wäre es fertig. Und das ist auch so. Dieses Man zeigt die Inhalte von dieser Hilfsseite eben seitenweise an. Das heißt, man kann da scrollen mit Pfeiltasten, mit Bild auf, Bild ab. Kann man seitenweise dann scrollen. Und weil irgendwie seitenweise scrollen doch so das ist, was man vielleicht macht. Und dieses Bild auf, Bild ab irgendwie so unglaublich ungünstig gelegene kleine Tasten sind, kann man da auch eine Leertaste drücken. Die findet man ganz einfach. Ist groß und genau da, wo man eh schon am Tippen ist. Man kann da auch suchen. In Man Echo ist das vielleicht nicht so die sinnvolle Idee, aber es gibt halt auch Manpages, die sind ein bisschen länger. Und dann schreibe ich Slash und dann irgendeinen Suchbegriff. Slash Newline, wenn ich wissen will, wie schalte ich die Newlines ab, vielleicht in meinem Echo. Und dann kann ich eben mit Klein- und Groß-N zu den vorherigen und zum nächsten Treffer springen. Jetzt ist da irgendwie so ein Programm aufgegangen, das irgendwie mir Text anzeigt und ich kann da mit Pfeiltasten drin navigieren und so. Aber ich möchte vielleicht weiterarbeiten und dann muss ich diese Hilfsseite auch beenden. und das geht dann mit Q. Hier steht was, auch andere Befehle wie less lassen sich so bedienen. Less kommt später. Der Punkt, warum sich less genauso bedient wie diese Man-Page ist, dass diese Man-Page in less angezeigt wird. Und das ist halt ein less. Genau. Mehr zu less kommt jetzt dann, glaube ich, ziemlich gleich. Gleich hier schon wieder. Jetzt weiß ich, wenn ich jetzt weiß, ich habe Echo und ich möchte genau wissen, wie ich das verwende, kann ich eine Man-Page verwenden. Aber jetzt weiß ich ja vielleicht gar nicht, dass dieser Befehl, den ich suche, eigentlich Echo heißt. Und an der Stelle kann ich mir mit Apropos weiterhelfen. Ich möchte zum Beispiel was umbenennen. Dann sage ich eben, ja, was gibt es denn Befehle, die Rename machen? Und dann macht das mir so ein paar Vorschläge. Ich könnte MV meinen, ich könnte P-Rename meinen, ich könnte Rename meinen. Und dann kann ich mir mal anschauen, was da die Dokumentation, also die Mainpage zu diesen Befehlen sagt, bis ich was finde, was mir weiterhilft. Dieses Apropos macht nicht wie das Man gleich less auf, um mir das seitenweise anzuzeigen, sondern ich bekomme da mitunter ganz viel Ausgabe, die ganz schnell vorbeizieht. Und dann müsste ich irgendwie jetzt wieder vielleicht sogar die Maus nehmen und in diesem Terminal scrollen. Und weil eigentlich diese Verwendung hier schon sehr bequem war, kann ich hier apropos rename so einen horizontalen Strich vertikal und dann less dahinter schreiben. Und dann bekomme ich genau das gleiche Verhalten wie in der Manpage. Ja, die Pipe. Zu was das genau macht und was das ist und wie das funktioniert, gibt es im zweiten Teil noch. Ein Abschnitt. Aber nicht jetzt. Wir haben Rename schon gesehen. Und der allererste Vorschlag zu Rename, wenn man sieht, war hier MV. Und genau das schauen wir uns im Detail nochmal an. MV macht Umbenennen bzw. Verschieben. Ja? Wenn die Tastatur den nicht hat, hast du ein Problem, glaube ich. Also ein... Ja, irgendwie kriegt man das schon rein. Das kommt ein bisschen darauf an, wie deine Tastatur eingestellt ist. Du hast das tendenziell vielleicht nicht aufgedruckt, aber irgendwo, was weiß ich, wenn du mit Alt-GR und Taste drückst oder irgendwie, solltest du schon irgendwo hinkommen. In den ZIPs ist es überall verfügbar, diese Taste. Da muss man tatsächlich Shift drücken, aber nicht viel mehr. Das sind US-Tastaturen. Es liegen an irgendwelchen Ecken liegen auch deutsche Tastaturen. Genau, MV. Umbenennen, verschieben. Ist ja effektiv das Gleiche. ja, gleich mehr dazu. Also umbenennen, zuerst den alten neuen Namen, dann den neuen Namen. So, wenn ich sage MV alt neu, dann wird aus der Datei, die alt heißt, die Datei, die neu heißt. Das funktioniert für Dateien, das funktioniert für Verzeichnisse, das funktioniert für fast alles. Wenn da, wo hier neu steht, ein Verzeichnis steht, das schon existiert, dann kann man das ja irgendwie nicht umbenennen, das ist irgendwie blöd. Was dann passiert ist, dass MV foo Dinge, wobei Dinge halt schon existiert und Verzeichnis ist, macht folgendes, es verschiebt diese Datei foo oder dieses Verzeichnis foo in das Verzeichnis Dinge. So, ja. Genau, das sind die zwei Sachen, die MV macht. Es macht jede Form von Umbenennung. Man kann damit Verzeichnisse umbenennen, Dateien umbenennen und eben auch Dateien und Verzeichnisse in andere Verzeichnisse verschieben. Mehr oder weniger analog zum Umbenennen gibt es die Alternative Kopieren und Löschen. Kopieren geht mit CP. Das funktioniert erstmal genauso wie dieses MV. Alter Name, neuer Name. Wenn neuer Name im Verzeichnis ist, das schon existiert, dann kopiert es diese Datei da vorne in dieses Verzeichnis. Minus V sagt dann noch, ich habe jetzt gerade diese Datei BSP nach Test kopiert. Wenn das da vorne ein Verzeichnis ist, dann macht CP nicht automatisch einfach Verzeichnisse kopieren, weil Verzeichnisse kopieren ist halt auch irgendwie, muss man alle Dateien, die in dem Verzeichnis liegen, kopieren und so weiter. Genau das passiert aber, wenn ich CP-R mache. Dieses CP-R verhält sich sonst genauso. Halt nur für Verzeichnisse. Also wenn ich hier sage, ich möchte Test nach Test 2 umbenennen, dann macht das kopieren, dann macht CPR-R das. Was macht das hier unten? Ich kopiere das Verzeichnis Verz und wo kopiere ich es hin? Punkt. Wissen wir, es ist das aktuelle Verzeichnis. Das ist ein Verzeichnis und es existiert. Also kopiere ich dieses Verzeichnis Verz in mein aktuelles Verzeichnis und dann wird dann eben danach habe ich eben in Punkt auch das Unterverzeichnis Verz mit allen Dateien, die da drin waren. Gut. Verzeichnisse muss man auch irgendwie anlegen können. Dazu gibt es mkdir. Mkdir foo legt das Verzeichnis foo an. Rmdir foo löscht das Verzeichnis foo wieder. Allerdings nur, wenn es leer ist. Das ist so ein bisschen so ein Sicherheitsfeature. Wenn ich rmdir foo mache, dann ist das Verzeichnis weg, da habe ich keine Dateien gelöscht. Da kann ich mir sicher sein, das ist alles gut und das kann ich machen. Deswegen ist dieses rmdir durchaus nützlich. Das mächtigere Element dazu ist rm, das löscht alles. Das ist auch das, wo man dann zu dem Punkt kommt, wo ich gesagt habe, irgendwie umbenennen, kann ich ja auch kopieren und dann das alte löschen. Rm-Dateinamen löscht eine Datei. Ganz einfach. Rm-r löscht ein Verzeichnis und alles, was in diesem Verzeichnis drin ist und alles, was in den Unterverzeichnissen von diesem Verzeichnis drin ist und so weiter. Und dann gibt es noch minus f. Rm-f löscht alles, was in wichtig drin ist. Alles, was da drunter drin ist. Und auch wenn da dran steht, das darf man nicht löschen, das darf man nicht anfassen, das darf man nicht verändern, wird es trotzdem gelöscht. Ja?
Wenn man ein Verzeichnis löscht, löscht man dann nicht auch automatisch alle enthaltenen Daten?
Wenn ich ein rm-r mache, ja.
Und wenn ich nur rm und dann das Verzeichnis?
Wenn du rm und dann Verzeichnis machst, dann sagt er dir, kann er nicht löschen, ist ein Verzeichnis, ist keine Datei. Und wenn du rmdir machst, dann löscht es auch nur das Verzeichnis, wenn es eh schon leer ist. Das ist so der Unterschied. Also wenn ich ein Verzeichnis löschen will mit allen Dateien, die da drin sind, dann muss ich das explizit nochmal sagen. Das ist vielleicht wichtig zu beachten, das steht da drunter. Rm löscht ohne Nachfragen und es gibt keinen Papierkorb. Wenn man mit rm mal was gelöscht hat, dann ist es gelöscht und dann ist es bestenfalls noch im Backup. Wenn man es im ZipTemp gemacht hat, ist es weg. Wenn man es im Home gemacht hat, dann muss man zumindest mal in die Sprechstunde gehen und dann schauen alle Admins einen böse an und dann suchen sie aus dem Backup wieder raus für einen. Also rm ist was, die Datei ist danach wirklich weg. Entsprechend halt, ja. Use with care. Ja. So. Genug Verzeichnisse. Oder hat noch irgendwie jemand gerade eine Frage? Sah gerade irgendwie so aus. Hatte den Eindruck. Egal. Textdateien. Also wir sind noch nicht sehr besonders weit. Ne? Wir haben Verzeichnisse, wir haben jetzt Textdateien. Aber mit Textdateien kann man schon fast alles machen. Und eure AOD-Aufgaben sind zum Beispiel auch Textdateien. Funktioniert das wunderbar. Anzeigen von so einer Textdatei geht mit cut. Elementare Befehle.tech. Kennen wir vielleicht, das ist das hier. Und das sind tatsächlich die Folien hier, die da in der Datei drin sind und die beginnen so. Wenn man da diese Textdatei anschaut. Genau. Wenn man sich diese Folien anschaut, wird man feststellen, die sind durchaus eine ganze Menge Text. Und wenn ich da irgendwie nur Cut mache, dann scrollt das alles an mir vorbei und ich kann es nicht lesen. Und da kommen wir wieder zu unserem Less. Und Less kann man nicht nur ohne Parameter verwenden, sondern man kann ihm auch einen Parameter an den Dateinamen übergeben. Und dann wird die Datei seitenweise angezeigt. Ich kann darin suchen, ich kann da vorwärts, rückwärts blättern, genau wie wir das vorher hatten. was hier steht, cut und less können nur Textdateien sinnvoll anzeigen. Das passiert mir auch ständig. Mach irgendwie einen Cut auf eine Datei und das ist halt keine Textdatei, sondern was weiß ich, ein Bild oder so. Und dann versucht dieses Terminal die Bytes irgendwie als Zeichen darzustellen, die in diesem Bild drin sind und das funktioniert nicht so toll. Und dann kommt dieses Terminal und stellt fest, da sind irgendwie komische Bytes, die da gar nicht reingehören und interpretiert das dann als Kontrollzeichen und tut dann, was weiß ich, auf chinesische Schriftart umstellen oder so. Und man sieht gar nichts mehr, versteht nichts mehr. Und wenn genau das passiert ist, dann kann man da Reset eingeben und dann funktioniert es hoffentlich wieder. Man sieht zwar nicht, dass man da Reset eingibt, aber irgendwie ein paar Mal Enter drücken, Reset drücken, Enter drücken, funktioniert meistens trotzdem noch und dann kann man weiterarbeiten. Ctrl-C tut es nicht zurücksetzen. Ctrl-C brichst du den Befehl ab, aber das Terminal zurücksetzen nicht. Ctrl-L geht ein Stückchen weiter, aber macht auch nicht alles, was Reset macht. Gut. Elementare Befehle. Kommt ihr jetzt alle hin, wenn ihr nachher in die Übung geht? Mein Tee ist alle. Dann kommen wir gemütlich zum zweiten Teil. Fahrt aufnehmen, schneller werden. Wildcards. Wir haben jetzt hier mal so ein typisches Beispiel von, ich habe mir so Folien aus Textdateien gebaut und ich habe das 2010 gemacht und ich habe das 2011 gemacht. Und ja, sind eine ganze Menge Dateien. Und jetzt habe ich die 2011 angelegt und 2010, naja, brauche ich nicht mehr. Ich bin eigentlich mit dem 2011 fertig und ich möchte alles löschen. Und jetzt könnte ich natürlich anfangen, RM einzutippen und alle Dateinamen nacheinander. Aber wie wir alle wissen, ich bin ja eigentlich faul und habe da eigentlich keine Lust dazu. Und deswegen muss das einfacher gehen. Und dazu gibt es eben Platzhalter, Wildcards. Die einfachsten davon sind der Stern. Damit kommt man schon mal sehr, sehr weit. Und das Fragezeichen Stern heißt einfach beliebig viele Zeichen an der Stelle. Fragezeichen heißt genau ein Zeichen an dieser Stelle. Und das Problem, das wir vorher hatten, funktioniert dann ganz einfach so. Also ich kann da irgendwie FO-Tab, dann tut das schon mal den R-Kurs und 20 vervollständigen und dann mache ich noch 10 Stern dahinter. Und dann war ich ziemlich faul und es hat trotzdem funktioniert und es ist genau das passiert, was ich wollte. Aber es geht natürlich noch mehr und noch spaßiger. Es gibt da noch so ein paar zusätzliche Möglichkeiten. Man kann in eckige Klammer so 1, 2 und 3 schreiben. Was das heißt, es steht für genau ein Zeichen aus diesen Klammern. Also wenn ich Vorkurs 2020 1 und dann in eckigen Klammern 0, 1, eckige Klammer zu, .pdf schreibe, dann löscht das halt die PDF von 2010 und von 2011. Also dieses eckige Klammer 1, 2, 3 heißt entweder eine 1 oder eine 2 oder eine 3 an dieser Stelle. Das geht auch negativ, wenn ich alles will, was keine 1, 2, 3 an der Stelle hat. Und nachdem das für 1, 2, 3 zwar eine schöne Sache ist, aber wenn ich irgendwie A bis Z machen will, ist das gar nicht mehr so spaßig zum Eintippen. Deswegen kann ich hier auch Bereiche angeben, also A bis Z oder A bis D. Und genau, A bis D steht halt dann für A, B, C und D. Das Ganze funktioniert wie auch hier auf Latein, die allein im Verzeichnis schon rumliegen. Vorkurs 2010 Stern macht, sagt dann die Bash dem RM, löscht die Dateien, die eben diesen Namen haben, diesen Namen, diesen. Und woher die Bash das weiß, was es da genau für Dateien gibt. Sie schaut halt, was im aktuellen Verzeichnis für Dateien rumliegen. Wenn ich das nicht will, weil, kommt gleich ein Beispiel, dann kann ich geschweifte Klammern nehmen. Und geschweifte Klammern steht für der Reihe nach alles. Also wenn ich hier Vorkurs 2010 und dann geschweifte Klammer 1, 2, 3, 4 hätte, dann steht das für Vorkurs 2010 1, 2010 2, 3 und 4, unabhängig davon, ob da Dateien rumliegen. Nützlich ist das genau an der Stelle. Aber nochmal Beispiel. Ich habe hier mehrere Dateien und ich suche jetzt alle, die mit HBR anfangen. Also der erste Buchstabe ist entweder ein H, ein B oder ein R und danach kommt N. Nachdem da kein S drin ist, fällt da eben das Sand raus. Und das ist eben das Beispiel, warum geschweifte Klammern toll sind. Weil manchmal gibt man halt auch Befehle ein, die auf zum Beispiel Webadressen arbeiten. Und ich möchte alle Folien von 1 bis 4 runterladen. Und dann kann ich mir ja auch ganz viel Schreibarbeit sparen und es funktioniert trotzdem. Und dann unten gibt es dann nochmal den klassischen Stern, um die alle diese Folien, die man gerade runtergeladen hat, weiter zu verarbeiten. PDFTK ist so ein Programm, das ist sehr spaßig zu bedienen, hat eine sehr komplexe Syntax oder so. Aber diesen Einzeiler, der kann schon mal praktisch sein, wenn man irgendwie Vorlesungsfolien hat von Vorlesung 1 bis Vorlesung 15 und man möchte die irgendwie alle sinnvoll auf seinen E-Book-Reader übertragen und nicht alle einzeln als einzelne Dateien oder so, dann kann man das hier mit zusammenbauen. So eine großen Datei. Das ist nice to have. Steht auch irgendwo weiter nochmal, PDF-TK ist toll, aber halt nicht so einfach zu bedienen. Der Sternplatzhalter funktioniert nicht auf versteckten Dateien. Nicht so einfach und ohne weiteres. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie .bashhistory, eine a.txt und mein bild.jpg habt, erinnert euch vielleicht, das war ganz am Anfang das Beispiel, man macht rm Stern, dann löscht das ja alle Dateien, egal wie der Dateiname ist, aber halt keine versteckten Dateien. Und hier steht Punkt Stern müsste ja eigentlich, wenn man das logischerweise weiter sieht, Punkt löschen, also das aktuelle Verzeichnis. Oder zumindest, wenn ich dann -r dahinter mache. Und Punkt, Punkt löschen, also das Überverzeichnis. Das ist aber nicht, was passiert, praktischerweise. Die Shell ist da tendenziell so weit, dass sie sagt, irgendwie Punkt und Punkt, Punkt sind irgendwie speziell und die werden da nicht mit behandelt. Und wenn ich einen Punkt Stern mache, dann wird tatsächlich nur diese Bash-History hier gelöscht. Auf einem modernen System wird einem das nicht passieren. Irgendwie, wenn man irgendwie auf ein altes, historisches Unix trifft, könnte sein, dass sowas irgendwie Probleme macht und dass man sich da irgendwie sein Überverzeichnis löscht, was irgendwie ein bisschen nicht, tendenziell nicht das ist, was man will. Aber ja, das ist halt das, was eigentlich theoretisch, wenn man sich so anschauen würde, eigentlich passieren müsste, passiert aber nicht. So. Drucken im Zip-Pool. Der letzte Teil, ja? Wildcards mit Stern und Fragezeichen, ja. Die hier in eckigen Klammern auch. Die geschweiften Klammern sind einfach der Reihe nach alle von diesen Optionen eingesetzt und dann entstehen halt da Strings für. Deswegen sind diese geschweiften Klammern auch irgendwie nützlich, weil sie eben nicht nur auf Dateinamen funktionieren, sondern auf was auch immer. Ja, kann man machen. Die Syntax ist ein bisschen anders. Kann hier halt Punkt, Punkt machen. Funktioniert auf Buchstaben, kann man das auch gerade mal probieren. Funktioniert auch. Funktioniert sogar so, dass ich hier überall führende Nullen bekomme. Netter Trick, weil Folien oft so benannt sind oder so. Genau. Drucken. Schwarze Magie, aber meistens funktioniert es. Momentan wohl tatsächlich ganz okay. Gedruckt bekommt man sein Zeug schon immer. Und wie genau das geht, das machen wir jetzt noch vor der ersten Übung. Drucken geht mit LPR. Da gibt es auch eine Manpage dazu, wo das alles nochmal genau beschrieben ist und auf weitere Manpages verwiesen ist, die man dann auch noch lesen kann. Und dem LPR übergebe ich einen Dateinamen und dann druckt das die foo.pdf. Und ich übergebe ihm hier eine Option, die heißt -p und dann ps1bzd. Das ist ein Druckername. Druckernamen kommen genau daher. PS ist irgendwie bei allen drin. Dann kommt das Stockwerk, also 1 oder 2, je nachdem, wo ihr gerade seid. Dann kommt ein Buchstabe, weil halt in den meisten Zip-Pools irgendwie zwei Drucker stehen. Und dann muss ich da halt noch eine Unterschreibung machen. Dann kommt hier ein Zip. Und dann kommt noch ein spezieller Buchstabe. Oder halt nicht. Wenn ich keinen mache, dann drucke ich einseitig. Wenn ich ein D mache, drucke ich zweiseitig. Und wenn ich T mache, drucke ich auch zweiseitig. Der Unterschied zwischen D und T ist, wiederum die Rückseite draufkommt. Also wenn ihr irgendwie ein normales Heft habt dann, und dann irgendwie an der langen Seite umblättert, dann wollt ihr irgendwie, dass oben wieder oben ist. Sozusagen. Deswegen minus D. Und wenn ihr irgendwie wie so ein Block das nach oben umblättert und dann von oben nach unten den Text durchlaufend haben wollt, dann ist eben minus T. Normalerweise ist das, was man braucht, minus D. Wo man vielleicht das Thema braucht, ist irgendwie, wenn man Querformat druckt zum Beispiel und die Datei aber eigentlich trotzdem Hochformat ist oder so. Minus D reicht meistens. Daraus ergeben sich folgende Druckernamen. Man sieht hier, das sind nicht abschreiben. Das sind hier die klassischen Namen, hier so bis das hier, das ist alles erklärt mit dem, was ich schon gesagt habe. Bei dem PS2C-Zip kommt hier noch so eine BW-Variante dazu, für alle drei. Das liegt daran, dass der PS2C-Zip ein Farbdrucker ist. Und Farbdrucken kostet ein bisschen mehr, weil irgendwie farbiger Toner ein bisschen mehr kostet. Aber man kann ja trotzdem schwarz-weiß drucken. Und das passiert eben, wenn man da dieses BW hinschreibt. Genau. Man sieht auch überall, dass der Drucker mit dem Buchstaben A fehlt. Das liegt einfach daran, dass so Drucker auch mal alt werden und ausgewechselt werden. Deswegen gibt es keine A's. Nope. Genau. Der 2C-Zip kann auch scannen, wenn man das mal braucht. Und warum ich gesagt habe, nicht abschreiben, an jedem von diesen Druckern hängt großen Zettel dran mit diesen Druckernamen, die ihm allen gehören und eine Erklärung, was da jetzt ist, was diese, für diese Varianten mit D und T und mit dem BW. Deswegen braucht man das gar nicht irgendwie auswendig wissen, sondern das steht auf dem Drucker drauf. Im Zweifel geht man zu dem Drucker schnell hin, schaut, was da drauf steht und weiß dann, was man machen muss. So, jetzt hat man irgendwie gedruckt und aus dem Drucker kommt aber nichts raus. Und da möchte man vielleicht herausfinden, was ist da eigentlich gerade los. Und dazu gibt es LPQ. Den kann man auch wieder den Drucker mitgeben. Und das sagt einem, was der Drucker eigentlich gerade am Tun ist. Also das hat hier erfolgreich wohl was gedruckt von SicherH, der an dem Rechner V08 saß. Und
A3-Einsicht.
Hängt, glaube ich, ein Zettel an der Tür, dass das in einem anderen Raum ist. Da könnte aber halt auch eine ganze Menge anderer Druckaufträge stehen und dann seht ihr vielleicht irgendwie der Mensch auf der anderen Seite in dem Zip-Pool, der hat irgendwie 5 große Foliensätze jetzt noch in dem Drucker drin und bis euers dran kommt, dauert es noch ewig. Und dann gibt es LPRM. Dann könnt ihr sagen, nee, so lange warte ich jetzt nicht, ich gehe erstmal in die Mensa essen oder so. Und dann sagt ihr LPRM und dann ist der letzte Druckauftrag gelöscht. Das Ganze kann man auch wieder einen Drucker mitgeben. Oder ganz einfach LPRM-A, das löscht alle Druckaufträge, die ihr löschen dürft. Also effektiv eure eigenen. Und nachdem man selten irgendwie mehrere Druckaufträge hat und man möchte davon einen speziell jetzt löschen, funktioniert das meistens ganz gut. Und dann kann man zum Beispiel auf dem anderen Drucker, der in dem Zip-Pool steht, drucken, während der andere seinen Foliensatz auf dem Drucker ausdruckt. Oder geht in die Mensa oder macht sonst irgendwas hier. Drucken kann zum Teil lange dauern. Das passiert besonders dann, wenn man irgendwie Foliensätze mit vielen großen, komplexen Bildern oder Zeichnungen oder sowas hat. Das kann echt dauern, bis das rauskommt. Da gibt es irgendwie 5 oder 10 Patentrezepte für. Ihr könnt den im ZIP neben euch mal fragen, was er da immer macht. Der weiß dann vielleicht, wie er das immer schnell bekommt. Vielleicht funktioniert es. Er kann es euch erklären. Ansonsten hilft warten oder auf kleinere Foliensätze hoffen. Aber ja, es kommt vor bei manchen Vorlesungsfolien, dass die halt irgendwie groß und komplex sind und dann dauert das Drucken seine Zeit. Und ja, ist so. Drucken kostet Geld. Mit eurem Benutzerkonto bekommt ihr aber automatisch zum Anfang gleich mal ein Druckguthaben, das für die erste Zeit so reichen sollte. Dieses Programm PHACCT, man sieht auch wieder, die sind alle total faul, diese Informatiker. Alle Buchstaben gespart, die irgendwie gehen, bevor das irgendwie unkenntlich wird, zeigt das Druckguthaben an. Im Sekretariat, im zweiten Stock, kann man dann wieder neues Geld einzahlen und dann kann man wieder weiter drucken. Es geht nur Bareinzahlung. Ich habe gestern jemand gefragt, ob Kreditkarte auch geht. Ihr könnt mir eine Kreditkarte geben. Ich tue euch bestimmt dann Guthaben draufladen oder so. PDFs manipulieren. Das sind so ein paar Sachen, die irgendwie tatsächlich nützlich sind. PDF-NAP. Was halt irgendwie Sinn der Sache ist, ihr habt irgendwie Vorlesungsfolien und wenn ihr da irgendwie diese Vorlesungsfolie jeder auf A4 druckt, dann wird das ein ganzer dicker Stapel Papier für so eine normale Vorlesung. Und wenn ihr da 4, 6 oder 8 auf eine A4-Seite druckt, dann kann man das immer noch gut lesen. Und ihr habt ganz viele Bäume gerettet. Und dazu ist das PDF-NAP da. Ach, und es spart natürlich auch Geld. Ne? PDF-TK hatten wir vorher schon, kann alles. Muss man aber bedienen. Und PDF-to-PS wandelt eben ein PDF in PostScript um. Wenn PDF-Drucken nicht funktioniert, so wie man sich das vorstellt, PostScript geht im Zweifel immer noch. Deswegen ist das besonders nützlich, wobei PDF-Drucken angeblich momentan ganz gut funktioniert. So, damit sind wir durch. Und jetzt habt ihr alle Fragen. Die Antwort steht schon da, ja. Ich brauche jetzt nicht mehr reden. Ja, genau. Das sind noch so ein paar Quellen. Das unten ist irgendwie Vorkursinformation. Keine Fragen, alle glücklich. Wir kommen jetzt dann nachher beim Arbeiten. Ja?
Es gibt doch irgendwann eine Boot-Party
oder so. Wir haben eine Install-Party. Das kommt im November, TM. Nee, wir haben jetzt noch eine Menge Veranstaltungen, die wir irgendwie von der Fachschaft noch machen müssen, bis Ende Oktober. Entsprechend nicht sofort, aber wir machen das im November auf jeden Fall. Die werden wir auch ankündigen. Da kommt auch tendenziell jemand mal irgendwie in eine von euren Vorlesungen und sagt, wir machen das. Und was wir vermutlich in dem Rahmen auch machen, war im Forum mal vorgeschlagen, irgendwie eine Krypto-Party zu machen, werden wir vermutlich auch mal probieren. Für alle, die sich ein bisschen um Verschlüsselung interessieren und das mal ausprobieren wollen. Jo. So, dann viel Spaß in der Übung jetzt oder so. In den ZIP-Pools. Übung ist in beiden ZIP-Pools, also im ersten und im zweiten Stock. Sucht euch den raus, der leerer ist.